SRF 3. Info 3 Abend.
Große Hektik in Zypern und Brüssel. In einer Stunde wollen die Euro-Finanzminister zusammenkommen. Rückschlag für die Opposition in Syrien. Der Präsident der wichtigsten Oppositionsgruppe tritt zurück. Mehr Verkehrstote in der Schweiz. 2012 starben 339 Personen auf den Straßen. Das Wetter morgen fällt ab und zu Regen, Nieselregen und Schnee bei 3 Grad. Am Mikrofon Andrea Abühl und Konrad Musch mit den Nachrichten.
Spitzenvertreter der Europäischen Union sind in Brüssel mit dem zyprischen Präsidenten Anastasiades zusammengekommen. Unter großem Zeitdruck versuchen sie, ein Paket zu schnüren, um in Zypern einen Staatsbankrott abzuwenden. Zypern muss selber knapp 6 Milliarden Euro aufbringen, damit es von der EU weitere Finanzhilfen von 10 Milliarden bekommt. Noch ist unklar, wie es das schaffen soll. Gestern kursierte die Idee von Zwangsabgaben auf großen Bankguthaben. Am Abend sollen die Finanzminister der 17 Euro-Staaten einen Entscheid fällen. Der Präsident der wichtigsten syrischen Oppositionsgruppe tritt zurück. Ahmed Muaz al-Khatib begründete seinen Schritt damit, dass er sich mehr Bewegungsfreiheit für seine weitere Arbeit verschaffen wolle. Diese sei in offiziellen Institutionen nicht gegeben. Khatib war erst im letzten November zum Präsidenten des syrischen Oppositionsbündnisses gewählt worden. Er geriet in den eigenen Reihen in die Kritik, weil er dem syrischen Regime unter bestimmten Bedingungen einen Dialog anbot. Die Wirtschaftsverbände haben sich geeinigt, wer den Abstimmungskampf gegen die 1:12-Initiative der Jungsozialisten führen soll. Es sind der Schweizerische Gewerbeverband und der Arbeitgeberverband, wie die Nachrichtenagentur SDA meldet. Keine führende Rolle übernimmt demnach der Wirtschaftsverband Economy Suisse. Er werde zu stark mit Abzockern und Großunternehmen identifiziert, heißt es. Die 1:12-Initiative verlangt, dass der höchste Lohn in einer Firma höchstens 12-mal so hoch sein darf wie der tiefste Lohn. In der Schweiz sind letztes Jahr 339 Menschen im Straßenverkehr gestorben. Das sind 19 mehr als 2011. Ein Grund für die Steigerung sei der Unfall eines belgischen Reisecars bei Sieders, bei dem 28 Menschen starben, schreibt das Bundesamt für Straßen. Die Zahl der Schwerverletzten sank dagegen um rund 5% auf 4.200. Im Vatikan haben rund eine Viertelmillion Pilger und Schaulustige die Palmsonntagsmesse besucht, mit welcher der Beginn der Karwoche gefeiert wird. Der neue Papst Franziskus sagte in seiner Predigt, die Christen sollten nie die Hoffnung verlieren und sich nicht an das Böse gewöhnen. Und er kritisierte einen sinnlosen Geldhunger, den viele Menschen zeigten. Der Norweger Petter Northug hat den Gesamtweltcup der Skilangläufer gewonnen. Northug gewann das letzte Rennen über 15 Kilometer im schwedischen Falun. Der Schweizer Dario Colonia wurde Fünfter. Colonia beendet die Weltcup-Saison somit auf dem 3. Gesamtrang, noch hinter dem Russen Alexander Lekow.
Info 3, die Themen.
Die Uhr tickt gnadenlos. Bis zu einer Einigung bleiben Zypern nur noch ein paar Stunden Zeit. Wie weit ist man mit den Verhandlungen? Dann, die Gesetze kann man umgehen, das sagen Jugendliche an einer Debatte im Bundeshaus zu Alkoholverkaufsverboten. Sie plädieren für mehr Gelassenheit.
Irgendwie ist es ja selbstverständlich in diesem Alter. Man will halt etwas ausprobieren. Und ich finde, das sollte man die Jugendlichen auch ein bisschen lassen.
Und das Massaker an einer Schule in Newtown sollte die USA aufrütteln. US-Präsident Obama tourte durchs Land und warb für strengere Waffengesetze.
The families of Newtown deserve a vote. The families of Aurora deserve a vote.
Doch wie sieht die Bilanz aus, 100 Tage nach dem Amoklauf? Das alles gibt's nach Wetter und Verkehr.
Das Wetter. Morgen Montag ab und zu Regen, Nieselregen und Schnee. In der Deutschschweiz mit Biese nur um 3 Grad und teils Schnee bis ins Flachland. Im Süden am Nachmittag kurze sonnige Abschnitte bei 11 Grad. Verkehrsinfo SRF von 17.04 Uhr. In der Region Zürich Stau oder Behinderungen auf diesen Strecken. Auf dem Nordring Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Affoltern. Und auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gubrist-Tunnel.
Info 3 Abend.
Für Zypern wird's eng. Bis morgen muss sich das Land mit den Euro-Ländern auf einen Rettungsplan geeinigt haben, sonst dreht die EZB den Geldhahn zu. Und bereits in einer Stunde wollen die Minister der Euro-Gruppe zusammenkommen, um über den Vorschlag der Zyperer zur Lösung der Krise zu beraten. Die Zeit drängt also. Urs Bruder in Brüssel, wie weit ist man denn inzwischen mit den Verhandlungen über eine Lösung? Was weiß man?
Es gibt nur Gerüchte und diesen zufolge diskutiert man inzwischen ziemlich radikale Lösungen, radikaler als noch vor einer Woche, unter anderem auch deshalb, weil Zypern offenbar noch mehr Geld braucht als die bisher vermuteten 17 Milliarden. Eine oder gar beide großen Banken Zyperns könnten abgewickelt werden. Das hieße, die Kundeneinlagen über 100.000 Euro wären dann mehr oder weniger futsch. Oder aber es wird nur eine Bank abgewickelt und bei der anderen würde man die Konti über 100.000 Euro mit einer Sanierungsabgabe von rund 20% schröpfen, auch von einer 4% Abgabe auf die Konti aller zyprischen Banken ist die Rede.
Jetzt erst am Dienstag noch hat ja das zyprische Parlament Nein dazu gesagt, dass Bankguthaben von Kunden angezapft werden dürfen. Jetzt müssen die Parlamentarier also offenbar zurückkrebsen. Wie begründen die denn das gegenüber der Bevölkerung?
Für die gewöhnlichen zyprischen Kleinsparer sind die jetzt diskutierten Modelle vielleicht gar nicht so schlecht, weil die Vermögen bis 100.000 Euro ja nicht mehr angetastet würden, wie man das noch vor einer Woche machen wollte. Über 100.000 Euro würde hingegen viel stärker zugelangt. Und das müssen die Parlamentarier weniger der gewöhnlichen Bevölkerung als ihren reichen und oft wahrscheinlich auch russischen Freunden erklären. Und zur Erklärung könnten sie da darauf verweisen, dass Moskau diese Woche zwar lange verhandelt hat mit der zyprischen Regierung, aber zuletzt jede weitere Hilfe verweigert hat.
Wie groß ist denn der Druck, dass sich jetzt da Zypern und die Euro-Länder einigen, beziehungsweise was droht Europa, wenn man sich nicht einigen kann?
Auch das ist umstritten und das macht die Verhandlungen wahrscheinlich noch komplizierter, die jetzt noch anstehen bis morgen. Ohne Einigung sind die zyprischen Banken sofort pleite und mit ihnen das Land, so viel ist klar. Und rein finanziell kann Europa sich ein Bankrott Zyperns leisten. Das Land ist winzig und fällt nicht ins Gewicht. Aber ein bankrottes Euroland wäre gezwungen, wieder eine eigene Währung einzuführen und es würde sich wohl auch von Europa und der EU abwenden. Der politische Schaden für das Integrationsprojekt EU wäre wohl ziemlich groß. Und dann kommt noch hinzu, Zypern ist zwar klein, aber es ist geopolitisch sehr interessant, wegen der Nähe zur Türkei und wegen dem türkisch kontrollierten nördlichen Inselteil. Zypern liegt auch in unmittelbarer Nähe zu Libanon, Syrien und Israel und in der Nähe von unerschlossenen Gasfeldern. All das ist wohl auch Thema heute, wenn darüber diskutiert wird, ob Zypern finanziell gerettet wird und zu welchem Preis.
Danke, Urs Bruder, für diese Informationen direkt aus Brüssel.
Info 3 Abend.
Mit Verkaufsverboten und höheren Preisen will der Ständerat den jugendlichen Trinkgelagen vom Wochenende einen Riegel schieben. Die Jungfreisinnigen drohen mit dem Referendum. Doch die Jugendlichen kümmert's kaum, auch wenn sie politisch interessiert sind. Inlandredaktorin Christine Wanner hat im Bundeshaus Jugendliche getroffen, die an einem Debattierwettkampf teilnehmen.
Haben wir wirklich ein Alkoholproblem? Ich weiß nicht.
Milena ist 15. Auch Chiara und der 4 Jahre ältere Benjamin wollen nicht von einem Problem sprechen.
Ich persönlich mache das nicht, aber es gibt es immer. Und irgendwie ist es ja selbstverständlich in diesem Alter. Ja, man will halt etwas ausprobieren. Und ich finde, das sollte man die Jugendlichen auch ein bisschen lassen. Aber ich finde das jetzt nicht so tragisch, wie andere das darstellen.
Die Masse wird an den Übelsten gemessen, oder? Und ich glaube nicht, dass sich jeder betrinkt. Es ist einfach vielleicht das Bild, das vorherrscht, sagen wir jetzt bei der Erwachsenengeneration. Und das ist ein verschwindend kleiner Teil von der Jugendlichen.
Nach den jüngsten Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit trinkt sich ein Viertel der 15- bis 19-Jährigen monatlich in einen Rausch. Wenn getrunken wird, dann viel, sagt auch Maurice Illy. Er kümmert sich als Sicherheitsmanager der Stadt Luzern auch um die partylustige Jugend.
Der Pro-Kopf-Alkoholkonsum in der Schweiz in den letzten 100 Jahren hat er sich halbiert. Was uns aber auffällt, ist, dass exzessiver getrunken wird. Also weniger Leute trinken in kürzerer Zeit viel mehr.
Und die Jugendlichen zelebrierten dies öffentlich und darum könne es problematisch werden. Lärm, Sachbeschädigungen, Handgreiflichkeiten, Notfälle. Was bringt denn ein mögliches Verkaufsverbot nach 22 Uhr?
Ich weiss nicht, ob das viel bringen wird, weil die Alkohol wollen, die werden immer Alkohol hinkommen. Und ob jetzt das am 10 Uhr noch ist oder am 9 Uhr, also ich sehe da nicht den grossen Nutzen, ja. Also, ja.
sagt die 14-jährige Leandra. Und auch Daniel, 17, aus Zug, müsste sich nicht einschränken.
Ja, ich sehe da halt keine wirklich grosse Relevanz für uns dahinter, weil es ist gerade bei uns im Kanton Zug zum Beispiel so, dass sowieso vor den Zähnen der Alkohol, den man will konsumieren, eingekauft wird und nachher so Gelegenheitskäufe von Alkohol eigentlich eher unüblich sind. Ich glaube, es wird auch unter Jugendlichen ein bisschen gelacht über das.
Verbote bringen nichts, sagt auch Sicherheitsmanager Illi. Hingegen ist er überzeugt, Jugendliche reagierten auf Preiserhöhungen. Das bestätigen die Jugendlichen im Bundeshaus. Für viele von ihnen sind die Entscheide des Ständerats zum Alkoholgesetz wirkungslos oder gar heuchlerisch. Daniel sagt es so.
Die ältere Generation, die jetzt halt findet, die Junge ist schlimmer geworden. Ich glaube nicht, dass das früher noch besser war.
Info 3 Abend.
Es war genau heute vor 100 Tagen. In der Stadt Newtown stürmt ein 20-jähriger Mann mit einer Waffe in eine Schule. Er erschießt 20 Erst- und Zweitklässler und 6 Erwachsene und am Ende sich selber. Das Massaker von Newtown sollte Amerika und seinen Umgang mit Waffen verändern. Doch 100 Tage danach sieht es nicht gut aus. Martin Ganselmeier.
Wochenlang zog Präsident Obama durch Amerika und rief seine Bürger zum Umdenken auf. Newtown habe das Land verändert. Eine Abstimmung über strengere Waffengesetze im Kongress sei dringend nötig, forderte Obama in seiner Rede zur Lage der Nation. Das sind wir den Familien von Newtown schuldig, das sind wir den Familien von Aurora schuldig.
The families of Newtown deserve a vote. The families of Aurora deserve a vote.
Und die Nation weinte mit den Eltern der Grundschüler von Newtown. Herzzerreißend der Auftritt von Neil Heslin im Senat. Der Vater appellierte an die Abgeordneten, Sturmgewehre zu verbieten und zeigte ihnen ein Bild seines 6-jährigen Sohnes. Als er geboren wurde, war dies der glücklichste Tag meines Lebens, sagte Heslin mit Tränen erstickter Stimme. Er war mein einziger Sohn.
The happiest day of my life is the day he was born. He's my only son.
Vor wenigen Tagen wandte sich Heslin erneut an die Öffentlichkeit. Gemeinsam mit Vizepräsident Biden und New Yorks Bürgermeister Bloomberg, beide energische Befürworter strengerer Waffengesetze. Diesmal aber war die Stimmung enttäuscht und verbittert.
Quite honestly, I'm really ashamed.
Ganz ehrlich, ich schäme mich, dass der Kongress nicht den Mumm hat, diese Waffen zu verbieten und die Waffenkäufer zu überprüfen. 100 Tage nach Newtown ist klar, dass sich Amerika nicht verändert hat. Die Kernforderungen der Befürworter strengerer Waffengesetze haben keine Chance auf eine Mehrheit im Kongress. Dem Weißen Haus droht eine Schlappe, wenn der Kongress im April abstimmt. Derzeit sieht alles nach einem Minimalkonsens aus. Härtere Strafen für Strohmänner, die Waffen an Kriminelle verkaufen. Vielleicht eine strengere Überprüfung von Käufern auf Waffenmärkten. Auf jeden Fall mehr Geld für Sicherheitsmaßnahmen an Schulen. Mehr Polizisten vor Schulen und bewaffnete Lehrer fordert seit langem die mächtige Waffenlobby NRA. Deren Vizepräsident LaPierre reist seit Wochen durchs Land, um die Freiheitsrechte der Amerikaner zu verteidigen. Unsere 5 Millionen Mitglieder und 100 Millionen Waffenbesitzer werden niemals weichen. Das verspreche ich euch.
Not ever. I promise you that.
Aber auch die Waffengegner wollen nicht aufgeben. Wenn es für bundesweit strengere Waffengesetze keine Mehrheiten im Kongress gibt, ruhen die Hoffnungen auf einzelnen Bundesstaaten. Colorado hat gerade Magazine mit mehr als 15 Patronen verboten. In Washington D.C. und New York sind halbautomatische Sturmgewehre verboten. Allerdings hat die Waffenlobby angekündigt, diese Verbote vor Gericht zu kippen. 100 Tage nach Newtown herrscht in Amerika wieder der politische Alltag. Und in den 100 Tagen seit Newtown sind 3000 weitere Menschen durch Schusswaffen ums Leben gekommen. Im Schnitt 30 pro Tag.
Das war Info 3 am Sonntagabend. Heute im Studio Andrea Appel.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.